Wir haben gestern ja schon etwas begonnen, uns mit dem Epheserbrief auseinanderzusetzen. Wir haben in der Predigt einige Verse gehört aus dem ersten Kapitel ab Vers 3. Das, was wir ausgelassen haben, waren die ersten Verse. Die finden wir: Paulus, Apostel Christi Jesu durch Gottes Willen, den Heiligen und an Christus Jesus Gläubigen, die in Ephesus sind, Gnade euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Das soll uns heute beschäftigen. Wir werden nicht nur den Morgen dafür benutzen, um diese Verse auszulegen, sondern uns ein paar grundsätzliche Gedanken darüber machen. Was ist das überhaupt für eine Gemeinde, an die Paulus dort schreibt? Was ist der Hintergrund seines Schreibens? Von wo aus schreibt er? Wer schreibt dort überhaupt? Und wie ist der Brief aufgebaut? Damit möchte ich erst einmal beginnen. Lassen wir uns einen kleinen Rückblick nehmen auf die Stadt, in der sich diese Gemeinde befindet und was das denn nun für ein Hintergrund gewesen ist. Denn Ephesus kennen wir möglicherweise nicht. Vielleicht war auch schon jemand da gewesen von denen, die hier sind. Ich habe einige Bücher mitgebracht, unter anderem hier auch aus einem Reiseführer, eben Ephesus und seine Umgebung, so mit vielen schönen Bildern. Wer da gerne mal reinschauen will, kann das nachher tun. Auch noch ein anderes Buch habe ich mitgebracht, Die Welt der ersten Christen, ebenfalls ein Bildband mit verschiedenen Abbildungen über Ephesus der damaligen Zeit und über die Reisen des Paulus. Oder hier ein weiteres Buch, Paulus von Tarsus bis Rom, Bildführer zur Bibel. Ich habe dann auch noch hier ein weiteres Buch, Biblische Stätten gestern und heute. Auch da finden wir etwas über Ephesus drin. Und dann habe ich hier ebenfalls noch ein weiteres Buch, Einleitung in die Schriften des Neuen Testaments. Da sind zwar weniger Bilder, aber dafür umso mehr Text, der herausfordert und uns einige Gedankenanstöße gibt, uns mit der Stadt auseinanderzusetzen. Ah ja, und das hier kennen vielleicht auch einige, die Welt des Neuen Testaments. Da sind ebenfalls einige Informationen darüber drin, was den Epheserbrief betrifft und vor allem, was den Hintergrund dafür betrifft, also den historischen Hintergrund, in welche Situation Paulus dort hinein spricht. Ephesus selbst liegt in der Türkei, heutzutage in der Türkei. Damals, als Paulus gelebt hat, gehörte es zum Römischen Reich und hatte schon eine relativ lange Geschichte hinter sich. Ursprünglich sprach man in dieser Gegend von dem sogenannten Heiligen Hafen. Wer heute allerdings in Ephesus ist, sieht weder vom Hafen noch vom Meer etwas, was daran liegt, dass der Hafen zwischenzeitlich vollkommen versandet ist und die historische Stadt Ephesus, an der Paulus gelandet ist und gesprochen hat, mittlerweile 11 Kilometer im Landesinneren liegt. Sie liegt an einem Fluss, der sehr viel Sedimente, also sehr viel Sand mittransportiert und durch die letzten Jahrtausende hinweg, denn Ephesus liegt da ja schon seit Jahrtausenden, hat sich das Sand immer mehr zugesetzt und so ähnlich wie bei der Nordsee, nicht, gibt's dann erst ein bisschen Watt und dann, wenn das noch weiter wächst, dann wird das irgendwann mal, wächst da Gras drauf und dann kann man die Kühe weiden lassen und zwischenzeitlich liegt Ephesus fast mehr im Landesinneren. Dort wurden schon vor der Zeit der Römer und Griechen verschiedene Naturgottheiten angebetet, insbesondere eine Göttin der Fruchtbarkeit. Und die kommt uns ja wieder in Erinnerung, wenn wir nämlich daran denken, auch was Paulus passiert ist, als er in Ephesus gewesen war. Dazu kommen wir nachher noch. Im 11. Jahrhundert vor Christus ist es so, dass die Griechen diese Gegend besiedeln und sich zusammenschließen mit der einheimischen Bevölkerung und man hier diesen Zusammenschluss zelebriert, weil man ein gemeinsames Heiligtum gründet. Also 1100 vor Christus, die Urbevölkerung wird vermischt mit der griechischen Bevölkerung, die eben weiter aus dem Norden gekommen ist. Die bauen zusammen eine Stadt und die bauen auch zusammen ein Heiligtum. Diese Naturgottheit, die ich erwähnt habe, bekommt jetzt einen Namen. Das ist nämlich die Artemis, später auch im Römischen Reich Artemis. Und dieser Tempel, der mehrfach zusammenstürzt und mehrfach neu aufgebaut wird, gilt in der Antike sogar als eines der Weltwunder. Also es gibt ja da diesen Leuchtturm von Alexandrien und die hängenden Gärten von Babylon und so weiter, also aus der Geschichte. Und eines ist der Tempel der Diana von Ephesus oder eben der Artemis von Ephesus. Das ist eigentlich, waren das mal zwei verschiedene Gottheiten, aber die hat man miteinander vermischt und die einen hatten das, die Römer hatten das halt mehr Artemis genannt und die Griechen hatten das mehr Diana genannt. Das war also alles ein bisschen vermischt, aber im Grunde genommen geht es um dieselbe Gottheit dabei. Ich habe die auch einmal für euch mitgebracht, die in diesem Tempel verehrt worden ist, damit ihr ein Bild davon bekommt. Wahrscheinlich ist ihr euch auch schon einmal aufgefallen, diese Diana oder diese Artemis, weil sie nämlich recht seltsam aussieht. Oh, nicht nur mit abgeschnittenem Kopf, sondern eben sie hat eine seltsame Kleidung. Denn das, was hier so wie viele Ballons aussieht, das sollen alles Brüste sein, der Diana. Nun, heutzutage gibt es das ja auch, nicht? Also manche Frauen, die sich besonders schön zu meinen wollen, die stecken sich dann etwas Silikon in die Brust, damit das größer und voluminöser erscheint. Nun, damals hatte man solche Operationsmethoden nicht gekannt, aber hier so in Stein gemeißelt hatte man sich mit derselben Absicht, das einfach so gedacht, dass man dann mehrere verschiedene Brüste haben könnte. Natürlich, diese Frau hat ja nie gelebt, das war ja nur ein Fantasieprodukt, aber diese verschiedenen Brüste, die sollten einfach ein Zeichen der Fruchtbarkeit sein. Also genauso auch hier die Kleidung, das sind jetzt seltsame Wesen, die dort auf der Kleidung drauf sind. Das sind eben in Abwechslung, sind das hier Löwen und dann sind das Stiere und Kühe und also etwas. Das soll also jetzt auch heißen, wer die verehrt, der kann sich sicher sein, der bekommt eine gute Ernte oder möglicherweise viele Kinder. Das ist ja heute gar nicht mehr so erwünscht, nicht? Aber damals schon. Und deshalb eben die Artemis bzw. die Diana als Göttin der Fruchtbarkeit. Somit war Ephesus ein wichtiger Wallfahrtsort geworden, also wo die Leute auch hingegangen sind, speziell um dort anzubeten, um diesen Tempel zu betrachten und anzuschauen, der großartig gebaut worden ist. Im Hinterland etwas mehr in die damalige Türkei hinein, also in die heutige Türkei hinein, gibt es sehr fruchtbare Gegenden. Es gibt eine Haupthandelsstraße, die in Ephesus endet. Eben als Hafenstadt wurde dort sehr viel herübertransportiert nach Griechenland, später eben auch nach Italien, Spanien und so weiter. Zu der Zeit, bevor die Römer dorthin kamen, wir befinden uns etwa im Jahr 550 vor Christus, gehörte Ephesus zu dem sogenannten Zwölf-Städte-Bund. Ich weiß nicht, wer das aus seiner Geschichte mal gehört hat, so griechische antike Geschichte. Es gab da 12 verschiedene griechische Städte, unter anderem hier auch Ephesus, ja eben in der Türkei, also auf der anderen Seite eben des Meeres, der sich dort mit angeschlossen hat. 550 aber endet diese Epoche, da wird nämlich Ephesus eingenommen von den Lydern, also eine Großmacht zur damaligen Zeit, die dann allerdings wieder wenige Jahre später Ephesus abgeben müssen. Dann kommen die Perser. Also wir merken hier, die Leute in Ephesus haben sich häufiger umstellen müssen, häufiger mal neue Sprachen lernen müssen, sich an einen neuen Herrn gewöhnen müssen. Und so kamen eben schon wenige Jahrzehnte später die Perser, die auch Ephesus in ihr Großreich eingegliedert haben. Zu dieser Zeit gab es den griechischen Philosophen Heraklit, der vielleicht einigen zumindest vom Namen her bekannt sein dürfte. Der hatte sein Lager in Ephesus aufgeschlagen. Also Ephesus war damals auch eine Universitätsstadt, eine Stadt, wo Intellektuelle lebten, Künstler lebten, neben dem Handel und der Wirtschaft, die auch damals ein wichtiges Standbein der Stadt gewesen waren. Im Jahr 400 vor Christus kommt es zu dem attischen Großreich, also Attika, Athen, eben da entsteht ein neues griechisches Großreich und auch kommt jetzt Ephesus hier dazu. Also wir haben gesehen, erst einmal Urbevölkerung, dann kommen da die ersten Griechen, dann kommen dort die Lyder, dann kommen die Perser und jetzt kommen eben wieder die Griechen, allerdings unter einem anderen Großreich, eben von Athen und schließen sich dort an. Gegen die Athener kämpfen in der damaligen Zeit die Spartaner und wie es nun kommen muss, Ephesus wechselt wieder den Besitzer, jetzt stehen sie unter der Vormacht der Spartaner. Es gibt dann weitere Auseinandersetzungen, mal wird die Stadt dem Erdboden gleichgemacht, dann wird sie wieder aufgebaut, schließlich kommt ein griechischer König dazu und weil das Meer immer weiter zurückgegangen ist, beziehungsweise immer mehr verlandet ist, wird die Stadt einfach verlegt, etwas weiter dem Meer entgegen, sodass wir heute Ruinen im Landesinneren und Ruinenmeer auf der Meerseite gegenüber haben. Schließlich kommen die Römer nach in diese Gegend hinein. Ab dem Jahr 133 vor Christus gehört Ephesus zum Römischen Reich. Also als Paulus dorthin kommt, als die Gemeinde entsteht, können wir sagen schon, naja, 200 Jahre, fast 200 Jahre, 180 Jahre gehört es schon zum Römischen Reich. Das ist übrigens ja viel mehr, als die Bundesrepublik Deutschland alt ist. Selbst viel mehr, als das Deutsche Reich alt ist, denn das wurde ja erst 1870 gegründet. Also nur um eine zeitliche Vorstellung zu haben, die Leute, die da wohnten, die fühlten sich auch als Römer, denn 180 Jahre ist da eine ziemlich lange Zeit. Es wurde schließlich ausgebaut als römische Residenzstadt, denn es war die Hauptstadt der Provinz Asia. Allerdings Asia hat nicht unbedingt etwas mit Asien zu tun, außer dass es tatsächlich von hier aus im Osten angesiedelt ist, sondern das ist die Türkei, ein Teil von Griechenland. Das war damals die Provinz Asia und da war Ephesus die Hauptstadt dieser Region gewesen. Es hat weiter geblüht, war im östlichen Teil des Römischen Reiches nach Alexandrien die zweitgrößte Stadt. Wir rechnen damit, dass über 200.000 Menschen dort wohnten. Also das ist auch schon ja nach heutigen Maßstäben Großstadt. Nach damaligen noch mehr, denn man hatte natürlich nicht so große Häuser bauen können wie heute und hatte auch nicht so gute Versorgung haben können wie heute. Aber für die damalige Zeit war das schon ein Höhepunkt der städtebaulichen Kunst und der Industrie und so weiter und so weiter. Wir müssen uns vorstellen, auch der Paulus, der dorthin kommt und die Gemeinde, die entsteht, um die kümmert sich erstmal kaum jemand. Er ist einer unter vielen, auch unter vielen verschiedenen Religionen. Wir müssen uns vorstellen, Ephesus zur damaligen Zeit als römische Großstadt ist eher vergleichbar mit unseren modernen, pluralistischen Großstädten als mit den Städten des Mittelalters. Obwohl die ja zeitlich viel näher daran liegen. Aber die Städte des Mittelalters waren ja geprägt durch die Kirche, durch eine einheitliche Ausrichtung, durch eine einheitliche Regierung, durch eine einheitliche Kultur. Das war im Römischen Reich ganz und gar nicht gewesen. Hier gab es verschiedene Kulte. Wir wissen das, es gab Mysterienkulte, beispielsweise eben dem Mysterien von Dionysos und es gab Eloisis-Mysterien dort, ganz viele verschiedene Sachen, manchmal auch sehr seltsame Riten, die uns heute also fast unverständlich erscheinen. Es gab beispielsweise beim römischen Militär ein Mysterien, also eine Einweihung, die man in eine Religion bekommen hat. Das ging dann so, derjenige, der neu ins Militär gekommen ist, der musste sich unter so einen Bretterrost stellen. Oben drüber hat man einen Stier gehabt und den hat man den Hals durchgeschnitten. Dann lief nur das warme Blut dort herunter, lief über den ganz drüber. Der hatte also nur so einen Lendenschurz an. Und das war als Einführung in diesen Kult, weil eben der Stier galt in diesem Kult als heiliges Wesen. Und wenn man sich nun eins gemacht hat mit dem Blut des Stieres dabei, dann hat man eben auch die Kraft des Gottes übernommen. Solche Sachen wurden dort durchaus praktiziert, auch in Ephesus zu dieser Zeit. Es gab natürlich die ganze griechische Götterwelt dort. Viele verschiedene Tempel, der Haupttempel, der Diana bzw. der Artemis, aber viele andere Tempel, die verehrt worden sind. Es gab die Philosophen, wir haben gerade von Heraklit gehört. Es gab die Materialisten, die Rationalisten, die gesagt haben, also hier, Götter glaubt ja kein Mensch, nicht? Also die gibt es ja sowieso nicht. Das ist bloß um Geld zu machen dafür. Die gab es genauso auch damals schon in Ephesus. Wir müssen uns vorstellen, fast so wie eine Stadt heute bei uns, modern, selbstbewusst, reich, mit viel Einkommen dabei und sehr pluralistisch. Du glaubst das, ich glaube das. Jeder lässt den anderen auch glauben, was er gerade will, solange du mir dabei nicht zu nahe kommst. Auch im christlichen Bereich hatte Ephesus eine gewisse Wirkung gehabt. Oder deshalb erinnern wir uns auch daran, weil Paulus während seiner zweiten und während seiner dritten Missionsreise dort vorbeikommt. Wir werden gleich noch mehr darüber hören, aber ich möchte erst einmal so kurz hier den historischen Überblick, was nun vor Paulus gewesen war, in welche Stadt Paulus hineingekommen ist, dabei abschließen. Ephesus wurde weiter ausgebaut in dieser Zeit, hatte eine wichtige Rolle gespielt für die Römer. Sie hatten auch eine Garnison dort hinterlassen. Nachdem Paulus dort gewesen war, hat Ephesus auch weiterhin noch eine Rolle gespielt. Wir werden es nachher noch hören. Auch Johannes war in Ephesus, also Johannes, der Jünger Jesu. Man spricht auch darüber, dass möglicherweise Maria, die Mutter Jesu, in Ephesus ihren Lebensabend verbracht hat. Warum? Da komme ich gleich noch darauf. Ich möchte jetzt nur kurz zusammenfassen. Im Jahr 431 gab es dann noch ein Konzil. Das ist in der Kirchengeschichte deshalb bekannt. Da gab es, gibt ja in der frühen Kirche 7 Konzilien, die auch von der evangelischen Kirche als solche akzeptiert werden, wo also verschiedene Lehrer und Abgesandte der Gemeinde aus der damals bekannten Welt zusammenkommen, um sich über wichtige religiöse Fragen zu unterhalten. Und die wichtige religiöse Frage, die man in Ephesus, also 431, besprochen hat, das war die Frage, die der Bischof Nestorius aufgeworfen hat. Nun, jetzt schaut ihr mich an und denkt, Nestorius, was war denn das für einer? Und ich werde euch das gleich enthüllen dabei. Bei Nestorius ging es darum, um die Person Jesu Christi. Also ist Jesus Christus ganzer Mensch, ganzer Gott, irgendwie gemischt 50% Gott, 50% Mensch? Wie verhält sich Jesus Christus als Gott und als Mensch zueinander? Ja, durchaus eine wichtige Frage. Eine Frage, die wir bis heute auch als Christen ja nicht ganz einfach beantworten können. Weil wir finden manche Bibelverse, die sprechen davon, Jesus ist ganz Gott. Und andere sprechen davon, ja, er ist ganz Mensch. Was machen wir jetzt damit? Damals haben sie sich auseinandergesetzt, man hat es dann versucht, so zu einigen. Man ist beispielsweise auf die Lösung gekommen und hatte gesagt, una substantia tres personis, also eine Substanz ist in Gott, drei Personen, so auch Jesus, er ist ganz Gott. Dann später kam Augustinus, eben der Kirchenlehrer Augustinus auf die Regel, hatte dann gesagt eben dabei, er ist ganzer Mensch und ganzer Gott, ungetrennt und unvermischt. Im Grunde genommen sagt er damit wieder genauso viel, wie wir am Anfang wussten, nämlich wir können es nicht genau sagen. Also er sagt 100% Mensch, 100% Gott, die sind jetzt aber auch nicht miteinander vermischt, nicht, dass ihr auf eine falsche Idee kommt, aber sie sind auch nicht voneinander getrennt. Ja, was sind sie da, nicht? Also können wir keine genaue Antwort geben, aber die Theologen haben sich einfach gesagt, ehe wir uns genau festlegen und dann unbiblisch sind, sagen wir lieber, was es nicht ist und dann können wir zumindest ein Gefühl dafür haben, was es möglicherweise ist. Also darum ging es in Ephesus. Ephesus war also auch für die ersten Christen, nachdem Paulus dort gewesen war, eine wichtige Stadt, sodass man sich dort zusammengefunden hat. Und bis heute findet man in den Trümmern von Ephesus eben noch die Kirche, in der diese Versammlung stattgefunden hat. Schließlich im 11. Jahrhundert hatten die Seldschuken, also so Turkvölker und so, sind dort einmarschiert und haben das Ganze erobert. Die waren muslimisch. Es ist dann eben auch eine muslimische Stadt geworden. Bei denen blieb es nicht. Wenig später kamen die Venezianer, also von Venedig, die waren ja so Seefahrervolk, die hatten diesen Hafen auch haben wollen, hatten die Stadt dann von den Seldschuken wieder erobert. Die hatten das wieder zurückerobert und danach kam dann eben andere italienische Städte, ein italienischer Städteverbund, die hatten dort einen Prokonsul eingerichtet, dann war das mal wieder italienisch. Und danach kamen die Osmanen, die heutigen Türken, haben das Ganze erobert. Allerdings, die Türken wurden auch wieder zurückgeschlagen, als dann nämlich wenig später die Mongolen gekommen sind unter Timur Leng. Und die haben das Ganze erobert, haben das alles den Boden platt gemacht, denn die Mongolen waren Reitervölker, die wollten nicht unbedingt dort wohnen, die wollten das ausplündern und dann eben dem Erdboden gleich machen. In den Ruinen, die es dann noch übrig gegeben hat, da sind dann die Seldschuken und später wieder die Osmanen reingekommen, haben die Stadt aufgebaut. Und bis heute gibt es eben eine Stadt, die heißt auch Seldschuk. Also wahrscheinlich von den Seldschuken, nicht? Seldschuk heißt die Stadt, das ist die nächstgrößere Stadt, die türkische Stadt, die dort in der Nähe liegt. Wenn wir uns die Überreste anschauen von Ephesus, dann habe ich das hier einmal fotokopiert aus einem Reiseführer. Dann, ich meine, der Parkplatz, der hier steht, den gab es damals noch nicht. Aber hier können wir uns ungefähr ein Bild machen, wie das damals so ausgesehen haben könnte. Jetzt müssen wir uns vorstellen, hier in diese Richtung, wo steht Hafen? Da also war früher mal das Wasser gewesen. Heute ist da eben alles zu. Hier von dem Theater, hier steht großes Theater, geht eine Prachtstraße direkt hier, hier steht da eben Hafenstraße, also das war eine Prachtstraße, so Promenade könnte man sagen, geht hier direkt bis zum alten Hafen hin. Da waren Geschäfte, da waren große Säulen, muss man sich vorstellen. Diese Straße war zum großen Teil aus Marmor gebaut. Also da ging man darüber eben nicht einfach so mit dem dreckigen Stiefeln, sondern wenn man präsentieren wollte, nicht? Also von der, und da müssen wir sehen, diese Straße, da ist auch Paulus darüber gegangen. Dieses große Theater wurde unter dem Kaiser Nero gebaut. Also in der Zeit, gerade als Paulus da war. Wir können uns vorstellen, hier Großbaustelle, nicht? Paulus ist da, Großbaustelle, viele arbeiten dort. Und dieses riesige Theater, was hier ja vielleicht klein drauf aussieht, ich habe hier auch noch eine andere Folie, da seht ihr mal, so sieht dieses Theater hier aus, also hier heute, nicht, wenn man es besuchen will. Das gibt allerdings nur schlecht einen Eindruck und deshalb habe ich hier auch noch eine Reproduktion mit dabei. Wo habe ich die denn? Also hier haben sie sich mal die Archäologen Gedanken darüber gemacht, wie das früher ausgesehen haben könnte. Und da seht ihr das mal. Natürlich leider nur auf Schwarz-Weiß. Also so ähnlich können wir uns das vorstellen. Hier, das sind die Reste, die man für den Glauben erreicht. Und hier seht ihr noch ein paar kleinere. Die Gebäude, diese kleineren Gebäude sind auch eigentlich recht groß, nur sie wirken klein in dem Vergleich zu diesem hier. Das sind dann Tempel. Der Tempel der Artemis, den sehen wir jetzt nicht direkt, der lag zu der Zeit von Paulus etwas außerhalb des Stadtgebietes, eben etwas den Berg hinein. Hier sind wir im Tal, da den Berg hinein. Dieses hier ist in den Berg hinein gebaut. Übrigens, dieses Stadion würde durchaus auch manchen Fußballvereinen heute noch gefallen. Man rechnet damit, dass etwa 25.000 Menschen da hineingepasst haben. Und das war für die damalige Zeit schon eine ordentliche Leistung. Und ohne Verstärkeranlagen, dass man auch in den letzten Reihen noch gehört hat, was die Schauspieler unten gesagt haben. Also schon erstaunlich, wenn wir die damalige Technik dabei betrachten. Das waren nicht die einzigen Gebäude, die das Aufsehen erregten. Wie gesagt, der Tempel der Diana war noch wesentlich aufsehenerregender. Also erst einmal in der Mitte stand in diesem römischen Tempel die Figur der Diana von Ephesus. Es wurden dann unten unter der großen Steinplatte, auf der man den Tempel gebaut hat, wurden die Kultgaben, also wenn man Opfer gebracht hatte für die Diana, die wurden unten drunter verstaut. Es gab dann verschiedene Schatzhäuser darunter. So war die Stadt eigentlich auch reich. Und wir müssen uns vorstellen, es gab einen regelrechten Pilgerstrom. Jeden Tag kamen Tausende von Menschen, die natürlich bei 200.000 Menschen Einwohner auch nicht so auffallen, wenn da 2.000, 3.000 Leute kommen, um diesen Tempel zu besuchen, als Touristen oder auch als diejenigen, die auf einer Pilgerfahrt sind. Ähnlich wie die Katholiken im Mittelalter oder bis heute. Wir haben heute nach katholischer Rechnung eben das heilige Jahr 2000, wo dann eben in Rom doppelt so viel Pilger erwartet werden wie normalerweise. Da pilgert man nach Rom und schrappt sich eben die Knie auf, indem man durch die Kirchen rutscht, um dann möglicherweise Sündenvergebung zu bekommen oder die Zeit im Fegefeuer verkürzt zu bekommen. Es gibt dann genaue Berechnungen auch. Ich habe so ein Buch mir gekauft dort. Da steht dann genau aufgeschrieben, wenn ich wo bete, wie viel ich dann im Fegefeuer eben Ablass bekomme. Also die Frage des Ablass ist nicht seit Luther aufgehoben. Das gibt es bis heute noch. Wenn ich an bestimmten Orten zu bestimmten Zeiten bete und der Papst mir das versprochen hat, dann werde ich nicht so lange im Fegefeuer schmoren. Übrigens nur als Randbemerkung, wenn euch bisher in eurer Bibel das Fegefeuer nicht aufgefallen ist, dann ist das auch gar kein Problem. Es steht nämlich nicht in eurer Bibel drin. Aber das heißt natürlich nicht nach katholischer Lehre, dass es das nicht gibt, denn tatsächlich, es gibt ein paar alttestamentliche Apokryphen, die allerdings in unserer Bibel nicht drinstehen. Da steht einmal tatsächlich etwas Ähnliches wie Fegefeuer erwähnt. Die Lehre vom Fegefeuer ist einfach dermaßen, dass derjenige, der zwar ein guter Katholik ist, dass derjenige nicht direkt in den Himmel kommt, er hat ja auch böse Sachen getan und diese bösen Sachen muss er erstmal abbüßen und dafür kommt er ins Fegefeuer, ein Läuterungsfeuer und wenn er da alles abgebüßt hat, dann kann er zu Gott in den Himmel kommen. Und da das natürlich unangenehm ist, dort erstmal zu brennen und sich läutern zu lassen, kann man hier auf der Erde schon was dafür tun, dass die Zeit verkürzt wird und kann da eben bestimmte Gebete sprechen, kann bestimmte heilige Orte aufsuchen, Pilgerfahrten machen, um dann diese Zeit zu verkürzen. Und da ist man durchaus großzügig. Also am Anfang des Mittelalters, da hat man dann solche Ablässe gehabt von 40 Tage oder so etwas weniger im Fegefeuer. Später, als es dann mehr Konkurrenz gegeben hat, beispielsweise zur Zeit Luthers, da wissen wir, dass Friedrich der Weise hatte mehrere Reliquien und sowas zusammengesucht. Und da konnte man, wenn man da vor allen gebetet hatte, konnte man, ich habe es mal zusammengerechnet, ungefähr 250.000 Jahre, also Fegefeuer, einbüßen. Das ist, lohnt sich natürlich mehr, als wenn man nur 40 Tage hat, nicht? Aber keiner weiß genau, wie lang das Fegefeuer ist. Naja. Also jedenfalls Fegefeuer hier beiseite. Das hier war auch ein Pilgerort. Die Leute sind hier hingekommen. Die haben dort gebetet, haben gehofft, dass die Göttin ihnen deshalb hilft. Meinetwegen Paare, die lang unfruchtbar gewesen sind, Bauern, die eine große Ernte haben wollten oder Seefahrer, die aufs Meer gefahren sind, sind vorher hier hingegangen, um dann zu der Diana zu beten, um von ihr Schutz zu erfahren und gute Geschäfte zu erwarten. Und bei diesem Tempel war es auch so, dass ringsherum, müsst ihr euch vorstellen, so wie heute bei einem großen Event. Was gibt's da zu kaufen? T-Shirts, kleine Figuren als Anhänger zum Mitnehmen, um auf den Wohnzimmertisch zu stellen oder über den Kamin. Genau dasselbe gab es damals auch. Es gab einen großen Teil der Industrie, die lebten davon, Andenken zu produzieren für diese Leute, die sie mitnehmen konnten. Talismänner, die man sich umhängen konnte, so Schmuckschmiede, Gold- und Silberschmiede, von denen lesen wir ja nachher noch in der Bibel, denn Paulus bekommt etwas Schwierigkeiten mit denen, weil die Angst haben, dass ihnen ihr Geschäft wegfällt. Aber es gab nicht nur die, es gab alle möglichen Arten von Andenken, die man sich mitnehmen konnte. Wir haben auch ausgegraben, also es gibt Ausgrabungen aus dieser Zeit, zum Beispiel Münzen, so Medaillons, die man mitnehmen konnte, wo die Diana von Ephesus drauf gewesen ist. Konnte man als Andenken Münzen nach Hause nehmen. Wir merken, die alten Römer waren relativ modern, nicht? Also durchaus, wie wir das heute auch kennen. Nur die Götter unserer heutigen Zeit sind dann eben nicht mehr im Tempel, sondern das sind möglicherweise Fußballstars, das sind Fernsehsternchen oder sonst irgendwie, wo man sich dann eben auch die groß auf das T-Shirt drauf macht oder Poster an der Wand hat oder sonst irgendwie etwas. Naja, ihr seid möglicherweise aus dem Alter heraus, das zu tun. Da gibt es dann vielleicht andere Stars, die man hat, die man anders verehrt, aber eben ihr kennt das vielleicht von euren Kindern oder anderen Jugendlichen, da läuft das ja meistens noch ganz gut. Dieser Tempel, der wurde im 6. Jahrhundert vor Christus gebaut und der stand auch noch zur Zeit von Paulus. Der war rein aus Marmor, aus weißem Marmor gebaut. Der hatte eine Länge von 109 Metern und hatte eine Breite von 55 Metern. Alles stand voller Säulen, insgesamt 127 große Säulen, auf denen dann die Gesimse des Tempels standen. Im Jahr 356 vor Christus hatte allerdings jemand dort, der wollte ins Guinness Buch der Rekorde kommen, irgendwo in die Geschichte hineinkommen, und der ist dann auf die Idee gekommen, den Tempel anzuzünden. Herostratos hieß der liebe Mann, und heute spricht man immer noch von einer Herostratos-Tat, also die Leute, die sich da halt geschichtlich und kulturell gebildet haben, sprechen davon, wenn einer einfach ein bisschen durchdreht und bloß irgendwas Verrücktes macht, um dann irgendwo in die Presse zu kommen. Es gab ja vor ein paar Jahren mal denjenigen, das hat der nicht irgendwie dann Salzsäure auf die Mona Lisa gespritzt oder irgendwie so etwas, ne? Also es gibt ja immer wieder so verrückte Leute, irgendwas ganz Bekanntes, und dann muss das angezündet, zerstört werden, damit ich dann am nächsten Tag in der Zeitung stehe. Solche Leute gab es damals auch. Da kam also jemand auf die Idee, diesen Tempel anzuzünden. Der brannte zum Glück nicht ganz ab. Man konnte ihn restaurieren und noch etwas prächtiger ausgestalten als vorher. So stand er also zur Zeit von Paulus auch noch. Der wurde erst im Jahr 260 nach Christus zerstört. Und wen wundert es? Natürlich durch die Germanen. Die Germanen hatten von Kultur keine Ahnung. Die sind da hingekommen, haben gesagt, was ist denn das für ein Gebäude? Kann man ja nicht drin wohnen, kann man ja nicht mitmachen. Und also haben sie das erstmal zerstört und geplündert, halt das Elfenbein da von den Figuren runtergekratzt und das Gold herausgeholt und dann also mal richtig gegessen und getrunken, und dann sind sie weitergezogen und dann blieb das Zerstörte da zurück. Nun, wir können ja sagen, zum Glück gab es dann die mutigen Missionare schon damals in der Zeit, die Germanen einmal evangelisiert hatten, dass die auch mal Christen wurden und dann hinterher anders zu den Kulturschätzen gestanden haben. Naja, dass sie diesen Heidentempel kaputt gemacht haben, können wir als Christen ja auch nicht richtig drüber weinen, nicht? Aber obwohl, manchmal sind die auch schön, wenn wir sowas im Urlaub besuchen, so als historische Städte, aber natürlich nicht, um da Leute anzubeten, nicht? Also, das ist diese Zeit. Es gab auch ein Stadion damals in Ephesus. Das kann ich euch gerade nochmal auf der Landkarte zeigen. Also dieses hier ist sozusagen, müssen sein, das war Downtown, nicht? Also würde man Englisch sagen, Innenstadt, Altstadt, so auch damals. Ringsherum waren dann die Wohnquartiere. Also ringsherum waren dann die Hochhäuser, nicht? In denen wohnten die Leute. Wir haben das ja gestern gesehen, so auf einem Foto. Damals baute man auch noch in Rom und in den römischen Großstädten baute man durchaus auch in einer Höhe, so Mietskasernen in einer Höhe bis zu 6 Stockwerken. Wohnten die Leute darin. Also durchaus nicht ganz so hoch wie heute, aber durchaus auch ähnlich städtische Verhältnisse. Hier in der Innenstadt sehen wir, das habe ich ja gezeigt, hier ist das große Theater, was wir gesehen haben. Hier geht es Richtung Hafen, hier ist eben die Agora, hier ist eben ein anderer Platz, an dem ebenfalls Handel betrieben wurde. Hier ist das Hafengymnasium, hier ist das Stadion. Es gab dann noch ein anderes Gymnasium, etwas außerhalb. Gymnasium, müssen wir sagen, ist keine Schule, sondern Gymnasium war einfach der Platz, wo die Sportler geübt haben, eben nicht, Gymnastik gemacht haben sozusagen, Gymnasion daher. Also, und wo man dann nebenher, wenn man dann den Sport gemacht hat, ein typischer Grieche sagte, in einem gesunden Körper wohnt auch ein gesunder Geist. Also die Philosophen haben dann auch Sport gemacht dabei, bisschen Fußball gespielt, nicht, und so, und dann so Übungen gemacht, die man bis heute bei den Olympischen Spielen kennt. Und dann zwischendurch, wenn man sich ausgeruht hat, dann hat man halt da philosophiert. Ist man in den Wandel gehallen hier mit den Säulen, in dem Schatten umhergegangen und hat dann miteinander diskutiert, wie ist das, gibt es ein Ende der Erde, ist die Materie wirklich, träumen wir nur ein Schmetterling zu sein oder sind wir vielleicht ein Schmetterling, der träumt, ein Mensch zu sein, und hat dann endlos sich darüber Gedanken gemacht, über diese Fragen. Und bis heute profitiert die Philosophie von diesen Gedanken, die man sich damals in den Wandelhallen gemacht hat. Denn die meisten Philosophiestudenten heute verbringen ja ihre Zeit im Wesentlichen damit, einfach da wieder zu keulen, was damals schon gedacht worden ist, und das nachzudenken, dem darüber nachzudenken. Also hier die Innenstadt, wir merken Vergnügungsmöglichkeiten hier. Übrigens hier in dem Stadion, da war möglicherweise Paulus auch. Ich werde noch darauf eingehen, allerdings nicht als Zuschauer, sondern möglicherweise er erwähnt an einer Stelle, dass er in Ephesus mit wilden Tieren gekämpft hätte. Wir hören später noch davon. Möglicherweise war er auch in Ephesus in einer Gefangenschaft. Denn bis heute wird in Ephesus das Gefängnis des Paulus, also ich meine nicht, was ihm gehört, sondern wo er drin gesessen hat, wird dann gezeigt den Leuten, Wir sind nicht hundertprozentig sicher, ob Paulus wirklich dort gesessen hat, aber wir werden nachher noch hören, dass er eben erwähnt, dass in Ephesus irgendwie eine schwere Zeit gewesen ist, wo er möglicherweise auch für eine gewisse Zeit eingesperrt worden ist. Und in dieser Arena, das, was wir mit Sicherheit wissen, da wurden auch Christen verfolgt, eben nach Paulus, wurden hingerichtet, denn in dieser Arena fanden auch Zirkusspiele statt und all so etwas. Und da hat man ja die Christen zur damaligen Zeit dafür gebraucht, eben, wenn man nicht genügend Futter gehabt hat für die wilden Tiere, ihnen das da vorzuwerfen. Und Tertullian sagte dann, dass das der Same der Kirche sei, also der Tod der Märtyrer, der Blut der Märtyrer ist der Same der Kirche. Und das war, ich meine, das hört sich jetzt etwas flapsig an, aber tatsächlich so, Gott hat es gebraucht als eine Art Großevangelisation. So, die Christen hätten ja nie so eine riesige Masse erreicht, da müsst ihr euch vorstellen, jetzt haben wir so ein großes Stadion, das Stadion war etwas kleiner als das Theater, aber rechnen wir mal, 15.000 Menschen sind da in Ephesus und dann sind da die Christen und die singen Halleluja und wir lieben Gott und die sind die Zuschauer, die meinen, sie sind um ihre Show gebracht, nicht? Die erwarten jetzt, dass da zitternd und klappernd die Leute hineinkommen und dann weglaufen und so einen Spaß haben. Ah, schau mal den an, wenn der Löwe hinterherläuft und ihm dann das Bein abbeißt und sowas. Ne? Ja, ich meine, so ähnlich wie die Leute das heute beim Fernsehen machen. Ne? Ist doch im Grunde genau das Gleiche, oder? Also heutzutage, so ein normaler Jugendlicher, der schaut sich doch keinen Western mehr an, der irgendwie aus den 50er Jahren ist. Das ist dann doch so, dann kommt John Wayne dort, ne? So 100 Meter entfernt, man sieht ihn nur ganz in der Entfernung und dann steht er da und steht jemand anders und dann sieht man die Ketchupblase platzen und jemand auf die Erde fallen. Also das reißt doch einen Jugendlichen heute nicht mehr vom Hocker, nicht? Heute muss das doch sein, da kommt eben das Kettensägen-Massaker, da kommt jemand mit der Kettensäge und dann siehst du in Großbild da drauf, wie er den Kopf absägt, die Hände, Beine und was weiß ich. Die Römer waren damals genauso wie die Menschen heute, vergnügungssüchtig, nicht? Und dann genauso die Christen, ah, hier schau mal da, was ist bei dem und der frisst gerade aufgefressen und so, solange es mich nicht angeht, Unterhaltung, nicht? Brot und Spiele, wie man sagte, das war damals die Zeit, in die Paulus auch hineinpredigte, in der die ersten Gemeinden in Ephesus entstanden sind. Nicht irgendwie so heimliche Orte, so heimelige Orte, so wo man schön lieb zusammen ist und miteinander spricht. Nein, tatsächlich die böse Welt, so könnten wir sagen, nicht? Mit der hat Paulus auch zu tun gehabt. Und was ich sagen wollte, das waren dann Evangelisationen. Die Leute haben sich gefragt, wie können die Menschen so verrückt sein, im letzten Moment ihres Lebens noch zu beten, sich niederzuknien zum Beten oder Lobchoräle Gott gegenüber zu singen. Und es sind viel mehr Menschen dann als Christen aus dem Stadion herausgegangen, als unten Christen aufgefressen worden sind. Deshalb, die Gemeinde ist gewachsen durch diese Hinrichtung, sodass die römischen Kaiser dann mit der Zeit, wenn sie die Christen schon verfolgen wollten, dann schließlich die Hinrichtungen auch insgeheim durchgeführt haben. Also dann wurden die nicht mehr in der Öffentlichkeit durchgeführt, sondern irgendwo dann in der Hinrichtungskammer aufgehängt, geköpft oder sonst irgendetwas, weil das war kontraproduktiv. Ne? Die wollten also die fertig machen und das wirkte nur dazu, dass viele Leute, die nicht wussten, Christen, was ist das? Gott kennen wir nicht. Die haben plötzlich das gesehen, haben sich gefragt, was sind das für Leute? Dann sind sie auf die Suche gegangen. Und sind selbst Christen geworden. Wir haben zahlreiche Zeugnisse aus der Kirchengeschichte, wo so etwas auch belegt ist, wie Leute zum Glauben gekommen sind, durch die Standhaftigkeit von anderen Christen. Nun, das soll uns als Rückblick für die Vergangenheit genügen. Jetzt wollen wir einen Blick da hineinwerfen, welche Beziehung hat Paulus zu der Gemeinde in Ephesus? Und da möchte ich euch hier einen kleinen Blick geben. Das hier ist jetzt erst einmal die zweite Missionsreise. Paulus ist hier unterwegs. Und zwar zweite, muss ich mal sehen hier. Wo habe ich denn die andere Karte? Ja, genau, das ist die zweite Missionsreise. Hier habe ich mich gleich die dritte. Da wollen wir mal lesen, was in der Bibel dazu steht. Schlagt mit mir einmal die Apostelgeschichte auf. Da finden wir nämlich einiges über Ephesus. Und das lese ich gerade einmal vor. Ehe ich viele Worte darüber verwende, könnt ihr es ja selbst mit mir lesen. Apostelgeschichte 18. Da fängt das nämlich an. Zweite Missionsreise. Apostelgeschichte 18 ab Vers 18. Wir verfolgen die Route. Paulus ist hier unterwegs.
Er ist hier unterwegs, hat hier seine Reise gestartet. Hier gestartet Antiochien, reist hier durch die heutige Türkei, Derbe, Lystra, Ikonien, Antiochien. Versucht hier in den Norden zu gehen, da lesen wir dann, der Heilige Geist wehrte ihm, also schlägt eine andere Richtung ein, dann geht er hier nach Troas, wird herübergerufen nach Europa, wir kennen ja diese Vision, die er bekommt, ist dann eben hier, geht vorbei an Neapolis, kommt schließlich nach Philippi, kommt hier nach Amphipolis, dann hier nach Apollonia, kommt hier nach Beröa, hier Athen, ist dann in Korinth und in Korinth setzt er über, kommt nach Ephesus, bleibt dann nur ganz kurz, fährt dann hier nach, über Caesarea nach Jerusalem, spricht sich mit den anderen Jüngern ab und geht dann auf seine nächste Missionsreise. Wir lesen das gerade, wie das hier läuft. Also, Vers 18. Nachdem aber Paulus noch viele Tage dageblieben war, nahm er Abschied von den Brüdern und segelte nach Syrien ab. Und mit ihm Priscilla und Aquila. Die begegnen uns ja noch ein paar Mal, also ganz dynamisches Missionsehepaar zu dieser Zeit. Nachdem er sich in Kenchrea das Haupt hatte scheren lassen, den hätte er ein Gelübde getan, da werden wir uns jetzt nicht mehr mit auseinandersetzen. Kenchrea, nur zur Erwähnung, ist ja der Hafen von Korinth. Also die hatten so eine Hafenstadt hier in Kenchrea und da ist er jetzt, lässt sich das Haupt scheren und dann steht er einfach, und sie kam aber nach Ephesus. Weiß man gar nicht wie, nicht? Vielleicht denkt man, das ist gleich in der Nachbarschaft, sie gehen zu Fuß und sind gleich da, aber das ist eben hier, da sehen wir Korinth, er muss hier mit dem Schiff rübergefahren sein, dort nach Ephesus, denn sonst wäre erwähnt worden, dass er hier oben rübergelaufen ist, das war der kürzeste Weg, Schiff nach Ephesus und von dort aus eben weiter nach Caesarea. Nach Ephesus, und er ließ dort jene zurück, also eben er ließ dort Priscilla und Aquila zurück, die tauchen nämlich später nochmal auf, die sind sozusagen Väter und Mütter der ersten Gemeinde gewesen. Er selbst aber ging in die Synagoge und unterredete sich mit den Juden. Also gleich Mission, obwohl er nur eine kurze Pause hat, kurzen Aufenthalt, er geht in die Synagoge und predigt dort. Als sie ihn aber baten, dass er längere Zeit bei ihnen bleiben möge, willigte er nicht ein, weil er wusste, er soll jetzt nach Israel zurück, sondern nahm Abschied von ihnen und sagte, ich werde, wenn Gott will, wieder zu euch zurückkehren. Und er fuhr von Ephesus ab. Als er zu Caesarea gelandet war, ging er hinauf und begrüßte die Gemeinde und zog hinab nach Antiochien. Das wird uns an anderer Stelle noch ausführlicher erwähnt, was er da besprochen hat mit der Gemeinde. Jedenfalls geht es dann weiter. Und zu dieser Zeit, als er deine Zeit zugebracht hatte, Vers 23, reiste er ab und durchzog der Reihe nach die galatische Landschaft und Phrygien und stärkte alle Jünger. So, wir sind jetzt hier bei der dritten Missionsreise. Paulus ist also wieder hier. Wir sind auch die Landschaft. Hier nicht wieder das Theater von Ephesus, hier eben auch Izmir, ja heute bekannt. Er zieht jetzt hier. Das ist hier Galatien und so, da zieht er jetzt herum.
Dritte Missionsreise. Ein Jude aber namens Apollos, aus Alexandrien gebürtig, ein beredter Mann, der mächtig war in den Schriften, kam nach Ephesus. Also da sehen wir jetzt das Zwischenspiel, bevor Paulus wiederkommt. Dieser war im Wege des Herrn unterwiesen und brennend im Geist, redete und lehrte er sorgfältig die Dinge von Jesus, obwohl er nur die Taufe des Johannes kannte. Und dieser fing an, freimütig in den Synagogen zu reden. Als aber Priscilla und Aquila ihn hörten, nahmen sie ihn zu sich und legten ihm den Weg Gottes genauer aus. Als er nach Achaia reisen wollte, schrieben die Brüder den Jüngern und ermahnten sie, bei ihnen aufzunehmen. Dieser aber, als er hinkam, den Glaubenden durch die Gnade sehr behilflich und so weiter. Wir lassen das jetzt einmal, springen gleich in Vers Kapitel 19. Wir sehen also, Priscilla und Aquila bauen hier Gemeinde. Ähnlich wie wir das gestern gehört haben, eben von der Tschechei. Jetzt kommt da ein Prediger, der kennt sich gut aus, der kann gut predigen, kennt auch die Bibel, aber er kennt, weiß noch nicht, dass man an Jesus Christus glauben soll, sondern er kennt nur die Taufe zur Umkehr, wie sie Johannes der Täufer gepredigt hat. Und dann kommen die, nehmen den beiseite, sind da nicht übermütig, lassen ihn ruhig den großen Prediger sein und weisen darauf hin, also hör mal hier, weißt du von Jesus? Der Johannes wollte ja nur hinweisen auf Jesus. Und dann kommt er hier zum Glauben und er baut ein Teil der Gemeinde auf. Es geschah aber, während Apollos in Korinth war, dass Paulus, nachdem er die höher gelegenen Gegenden durchzogen hat, nach Ephesus kam.
Hier oben, hier zieht er entlang, Philadelphia, Sardes, dann kommt er hier nach Ephesus.
Dass er nach Ephesus kam, und er fand einige Jünger und sprach zu ihnen, habt ihr den Heiligen Geist empfangen, nachdem ihr gläubig geworden seid? Sie aber sprachen zu ihm, wir haben nicht einmal gehört, dass der Heilige Geist überhaupt da ist. Und er sprach zu ihnen, worauf seid ihr getauft worden? Sie sagten, auf die Taufe des Johannes, denn der Apollos kannte zu der Zeit noch nichts anderes. Paulus aber sprach, Johannes hat mit der Taufe der Buße getauft, indem er das Volk sagte, dass sie an den glauben sollten, der nach ihm komme, und das ist Jesus. Als sie dies aber hörten, ließen sie sich auf den Namen des Herrn Jesus taufen, und als Paulus ihnen die Hände aufgelegt hatte, kam der Heilige Geist auf sie. Sie redeten in Sprachen und weissagten, es waren insgesamt etwa 12 Männer. Er ging in die Synagoge und sprach freimütig 3 Monate lang, indem er sich unterredete und sie von den Dingen des Reiches Gottes überzeugte. Also er spricht hier jetzt zu Juden und die sagen auch noch nichts. Er tritt als jüdischer Schriftgelehrter auf und legt ihnen aus, was im Alten Testament über Jesus Christus zu finden ist. 3 Monate lang. Also er ist jetzt nicht auch bei Missionsreisen müssen wir uns vorstellen, er ist nicht jeden Tag woanders, sondern er ist durchaus auch mal längere Zeit an einem Ort. Und wir sehen gleich, er ist noch länger an dieser Stelle. Nämlich wir sehen, als die Juden dann nicht mehr einverstanden sind, als aber einige sich verhärteten und ungehorsam blieben und von der Menge schlecht redeten von dem Weg, also von dem Weg Jesu, trennte er sich von ihnen, sonderte die Jünger ab, unterredete sich täglich in der Schule des Tyrannos mit ihnen. Dies aber geschah 2 Jahre lang, auf dass alle, die in Asien wohnten, sowohl Juden als auch Griechen, das Wort des Herrn hörte. Also Paulus hat eine ganz intensive Beziehung zu der Gemeinde in Ephesus. Denn er ist 3 Monate da, 2 Jahre sogar da. Insgesamt werden es etwa 2,5, fast 3 Jahre gewesen sein. Hier steht auch das Datum dabei. Eben, der ist dem Jahr 54 bis zum Jahr 57 dort. Nur wir wissen nicht ganz genau von welcher Zeit, also welcher Jahreszeit er war, bis zu welcher Jahreszeit. Fast 3 Jahre war er dort und predigt und macht Gemeindeaufbauarbeit. Und diese Schule des Tyrannos, das war nicht unbedingt ein Christ, sondern das war so einer, der hatte eben eine Sportschule. Und dann nebenher, wenn die mal Mittagspause gehabt haben, dann hat er die gemietet, ähnlich wie wir es gestern gehört haben, wo ihr da so Räume erstmal gemietet habt als Gemeinde. Und dann hat er dort während der Zeit das benutzt und hat sich mit den ersten Jüngern, mit der ersten Gemeinde unterredet und hat die versucht, im Glauben voranzubringen. Und nebenher wissen wir ja auch, dass er dort bei Priscilla und Aquila erst einmal eine Zeit lang gewohnt hat und sie unterstützt hat, eben als Zeltmacher gearbeitet hat und so weiter. Das ist ja alles noch nebenher. Und Vers 11, und ungewöhnliche Wunderdinge tat Gott durch die Hände des Paulus, sodass manche Schweißtücher oder Schurze von seinem Leib weg auf Kranke legten und die Krankheiten von ihnen wichen und böse Geister ausfuhren. Und so weiter und so weiter. Ich überschlage mal ein bisschen, was dann kommt. Es kommt eine Geisteraustreibung. Dann lesen wir in Vers 19. Zahlreiche aber von ihnen, die Zauberei getrieben hatten, trugen ihre Bücher zusammen, verbrannten sie vor allen, dass die berechnete Wert auf etwa 50.000 Silberdrachmen kam. So wuchs das Wort des Herrn mit Macht und erwies sich kräftig. Das war eine ungeheure Summe von Geld damals. Und sie sind nicht auf die krumme Idee gekommen, das plötzlich zu verkaufen. Hätten ja auch sagen können, naja, können wir unsere Gemeinde mit unterstützen, können wir das nach Jerusalem schicken, verkaufen wir die Zauberbücher, wir glauben zwar nicht mehr dran. Nein, sie haben gesagt, hierdurch sind wir selbst verführt worden. Wir wollen das keinem anderen weitergeben, der ebenfalls verführt wird, der dann in Okkultismus, Esoterik hineinkommt, sondern haben das verbrannt und zwar öffentlich. Und Leute sind aufmerksam geworden darauf und sind umgekehrt, gleichzeitig als Evangelisationsmöglichkeit diesen Umstand benutzt. Dann können wir weiterlesen, ab Vers 23, ich tue das der Zeit wegen jetzt nicht, wir kennen die Auseinandersetzung mit Demetrius, das war der Silberschmied, und hier gibt es die große Auseinandersetzung. Der Silberschmied ruft viele andere zusammen, auch Silberschmiede, die verdienen ihr Geld, wie ich gesagt habe, durch Andenkenherstellung von der Diana von Ephesus. Und die denken jetzt, die Gemeinde wächst immer weiter, die sind in der Öffentlichkeit, die werden immer mehr präsent. Wenn die Leute nicht mehr an Diana glauben, wer kauft unsere Andenken noch? Und hier für den Gott der Christen, da kann man ja keine Andenken bauen. Also sonst hätten sie sicherlich auch gerne umgeschwenkt, hätten meinetwegen jetzt kleine Jahwe-Statuen hergestellt oder Jesus-Statuen. Das gab es damals aber noch nicht. Also hatten sie jetzt Angst gehabt, sie werden arbeitslos und sie haben gut gelebt davon. Also was machen sie? 3 Jahre hat er hier missioniert, sie rotten sich zusammen und versuchen ihn zu lynchen. Schließlich wird er dann auch vor den Stadtoberen dort geführt. Der sagt also da, dass es eben keine größeren Probleme gibt. Er wird wieder freigelassen mit dem Aufruhr, aber er verlässt schließlich die Stadt. Nachdem der Tumult aber aufgehört hatte, Kapitel 20, Vers 1, ließ Paulus die Jünger kommen und ermahnte sie. Und als er Abschied genommen hatte, ging er fort, um nach Mazedonien zu reisen. Dann lesen wir von Ephesus noch einmal, nämlich Kapitel 20, Vers 17. Von Milet sandte er aber nach Ephesus und rief die Ältesten der Gemeinde herüber. Als sie zu ihm gekommen waren, sprach er zu ihnen, wisst ihr noch, wie ich vom ersten Tag an, da ich nach Asien kam, die ganze Zeit bei euch gewesen bin und dem Herrn diente und so weiter. Mit Demut und Tränen sagt er dort. Es gab also auch einige Auseinandersetzungen in der Gemeinde. Sehen wir hier nur erwähnt, am Rande erwähnt. Und den hat er geschlichtet und hier, er reist jetzt ab. Und er weiß nicht, kommt er nochmal nach Ephesus und jetzt will er ihnen nochmal ein Vermächtnis mitgeben. Er spricht also nochmal zu ihnen, ermahnt sie, leitet sie an. So müsst ihr die Gemeinde führen. Legt ihnen das Wort Gottes nochmal aus. Das sehen wir eben hier, also dort, als er hier in Milet ist, also er ist von Ephesus abgereist, reist hier noch etwas herum, lesen wir dort, nach Mazedonien hier, kommt da wieder zurück nach Milet und dort
holt er die Leute nochmal und reist dann wieder zurück hier Tyrus, Caesarea, Jerusalem und wird dann ja später auch gefangen genommen und wird dann als Gefangener nach Rom transportiert. Wir lesen auch von Epaphras noch einmal. Und zwar, wie ihr das vielleicht schon wisst, ist das nämlich in der Offenbarung. Da ist nämlich, sind ja die Sendschreiben der Gemeinden nach Asien. Und da finden wir auch das Sendschreiben zur Gemeinde nach Ephesus. Das möchte ich kurz einmal lesen, dass wir eine Vorstellung davon gewinnen, was könnte das für eine Gemeinde gewesen sein. Da steht, Kapitel 2, Vers 1, Offenbarung 2, Vers 1. Dem Engel der Gemeinde in Ephesus schreibe, dies sagt der, der die sieben Sterne in seiner Rechten hält, der inmitten der sieben goldenen Leuchter wandelt. Ich kenne deine Werke und deine Mühe und dein Ausharren und dass du die Blöße nicht, das Böse nicht ertragen kannst. Jetzt müssen wir uns vorstellen, die leben mitten im Bösen. Diese Verführung der Welt dort, täglich unmoralische Theaterstücke, Hinrichtungen in den Arenen, riesiges Theater, wo man sich vergnügt, Hafenstadt mit Prostituierten voll. Man hat sogar ausgegraben dort eben ein Bordell, nicht? Also man weiß, also das gab es da tatsächlich auch viel. Also, dass du das Böse nicht ertragen kannst. Und du hast geprüft, die man Apostel nennt und die es nicht sind. Und du hast sie als Lügner befunden. Und du hast Ausharren und du hast vieles getragen um meines Namens willen und bist nicht müde geworden. Aber ich habe gegen dich, dass du die erste Liebe verlassen hast. Denk nun daran, wovon du gefallen bist und tue Buße und tue die ersten Werke. Wenn aber nicht, so komme ich zu dir und werde deine Leuchte von der Stelle hinwegrücken, dass du nicht Buße tust. Dies aber hast du, dass du die Werke der Nikolaiten hast, die auch ich hasse. Wir lassen das jetzt mal, wir wollen diesen Text ja nicht auslegen. Hier kommt auch nochmal Ephesus. Und wer schreibt es? Das schreibt Johannes, der Jünger Jesu. Wo schreibt er es? Er schreibt es in Patmos. Und Patmos liegt nämlich hier in einer kleinen Insel direkt vor Ephesus. Wir wissen nämlich, dass der Johannes, als er dann missionieren gegangen ist, lange Zeit in Ephesus gewesen war und missioniert hat. Nur, es steht leider nicht in der Apostelgeschichte. Wir wissen es dann aus der Kirchengeschichte. Sehr wahrscheinlich auch die Mutter Jesu mitgenommen hat. Woher wissen wir, dass er die Mutter Jesu mitgenommen hat? Das wissen wir einmal aus der Kirchengeschichte. Wir finden aber auch in dem Johannesevangelium einen Hinweis, nämlich am Ende des Johannesevangeliums, da lesen wir nämlich, als Jesus hingerichtet wurde, beziehungsweise bevor er hingerichtet wird, lesen wir in Kapitel 19, Abvers 25, es standen aber bei dem Kreuz Jesu seine Mutter und seine Schwester, die Schwester seiner Mutter, Maria des Kleopas Frau und Maria Magdalena. Als nun Jesus die Mutter sah und den Jünger, den er lieb hatte, Johannes war das, dabei stehen, spricht er zu der Mutter, Frau, siehe dein Sohn, dann spricht er zu dem Jünger, siehe deine Mutter, und von jener Stunde an nahm der Jünger sie zu sich. Also, hier lesen wir, Johannes sorgt für Maria, für die Mutter Jesu, weil Jesus als ältester Sohn ja gestorben ist, diese Aufgabe nicht mehr wahrnehmen kann, und weil wir wissen, dass Johannes war ja in Patmos, war in Ephesus, müssen wir davon ausgehen, er hatte in seiner Verantwortung auch die Mutter Jesu mitgenommen. Die Geschwister waren ja alle erwachsen, sodass Maria sehr wahrscheinlich ihren Lebensabend in Ephesus verbracht hat, und Johannes, der noch ein bisschen älter wurde, war ja auch jünger, da noch längere Zeit war und dann in der Verbannung ein Stückchen auf der Insel Patmos gewesen war und dann diesen Brief geschrieben hat. So viel lesen wir in der Bibel von Ephesus und dem Hintergrund. Neben dem Brief an die Epheser natürlich. Also eigentlich möchte ich mir jetzt noch ein bisschen Zeit nehmen, um euch eine Gliederung vorzustellen des Epheserbriefes. Und ich möchte euch auch ein paar in die Gedanken mit hineinnehmen. Von wem wurde er geschrieben? Wann wurde er geschrieben? Wo wurde er geschrieben? Habt ihr noch etwas Interesse, Geduld? Ja? Die Zeit rinnt so davon, nicht? Also, ich weiß nicht, wie wir das machen. Also sagen wir einen Kompromiss. Ich sage euch einen Teil noch davon, den Sachen, die ich euch weitergeben wollte. Und den Rest sage ich euch morgen. Morgen haben wir ja weiter. Ich hoffe, dass ich dann mit den anderen Versen, die wir dann behandeln wollen, gut zurechtkomme. Sagen wir so. Jetzt haben wir einiges Geschichtliches gehört, einiges Theoretisches gehört. Dann lassen wir es bei dem theoretischen Teil bewenden. Ich werde euch jetzt nur noch kurz eine Gliederung auflegen und dann werden wir die ersten zwei Verse nochmal genauer anschauen und dann machen wir Schluss für heute. Und morgen sage ich euch noch etwas von dem Hintergrund, wann wurde das geschrieben, von wem wurde das geschrieben, mit welchen Briefen gehört das noch zusammen, wo gibt es Parallelen und so weiter und so weiter. Das kommt dann also morgen dran. Ich habe jetzt die Gliederung und dann die ersten beiden Verse. Die Gliederung des Epheserbriefes habe ich hier bei mir gehabt. Ja. Allerdings muss ich leider sagen, der Kopierer ist tatsächlich jetzt ein bisschen schlecht geworden. Ich hoffe, ihr könnt es lesen. Wieso natürlich nicht? Bisschen blass, ne? Aber ich lese es euch vor. Ich lese es euch vor. Ich werde euch das mal kopieren bis morgen und dann könnt ihr das in eure Bibel reinlegen für die weitere Arbeit des Epheserbriefes. Erst einmal, wir haben am Anfang die Verse 1 und 2, das sogenannte Präskript, wie man das auch nennt, das heißt einfach die Einleitung, die werden wir gleich noch näher behandeln. Dann haben wir als zweites vom Vers Kapitel 1, Vers 3 bis Kapitel 3, Vers 21 das Geheimnis des göttlichen Heilsplanes. Das haben wir ja schon gehört in der Predigt gestern. Nicht? Erinnert euch an Vorherbestimmung Jesu, an den Heiligen Geist, der uns als Unterpfand gegeben ist, als Loslösung der Heilsplan Gottes. Den können wir noch einmal unterteilen, nämlich erst einmal Lobpreis Gottes für seinen Heilsplan. Kapitel 1, Vers 3 bis 14. Das ist genau das, was wir gestern gehabt haben, für den Heilsplan Gottes. Dann den Dank 1, Kapitel 2, Vers 11 bis 22. Das ist ein ganz wichtiger Gedanke. Paulus als Heidenmissionar, nicht nur die Juden sind auserwähltes Volk Gottes, sondern auch die Heiden sind mit hineingenommen in diesen Plan Gottes. Das Erlösungswerk, eben dieses eine Erlösungswerk, ein neuer Mensch, ein Leib, ein Zugang zum Vater und zum Gesetz, also jetzt für die Gemeinde, nicht Heiden und Juden, sondern ein Zugang, ein Leib, das versucht er zu illustrieren. Eine Familie, ein Tempel. Dann geht es weiter, Paulus, dann kommt ein dritter Teil nach der Einleitung und eben dem Heilsplan Gottes kommt ein ermahnender Teil. Also so und so sollt ihr euch als Christen verhalten. Man spricht auch in der Theologie von einem parenetischen, braucht ihr nicht behalten. Das heißt einfach zu Deutsch so viel wie ermahnender Teil. Den werden wir auch noch haben und dann auch noch hören. Das ist von Kapitel 4 bis Kapitel 6 aufgeteilt in Mahnung zur Einheit. Dann der alte und der neue Mensch. Kennzeichen des neuen Wandels, wie soll ich als Christ leben, Wandel in der Liebe und Wandel im Licht, die christliche Haustafel, das ist das, wo er dann sagt, eben Männer und Frauen sollen sich so und so zueinander verhalten, dann die sogenannte Schlussermahnung am Ende, wo er noch einiges zusammenfasst, auch die uns bekannte christliche, also die geistliche Waffenrüstung, Epheser Kapitel 6, der Aufruf zur Fürbitte und dann haben wir den Briefschluss, da erwähnt er, dass er den Brief durch Tychikus überbracht hat, hat noch einen Segenswunsch. Und damit endet der Brief. Ich möchte nun zum Abschluss nur einige wenige Gedanken euch weitergeben zu dem, was wir gelesen haben am Anfang des Epheserbriefes. Da haben wir, wenn ich noch einmal zitiere, gelesen, Paulus, ein Apostel Jesu Christi, durch den Willen Gottes, den Heiligen zu Ephesus und Gläubigen an Christus Jesus, Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Erst einmal fällt uns dabei auf, dass er sich Apostel Jesu Christi nennt. Apostel Jesu Christi bedeutet in mehrerlei Hinsicht etwas. Nämlich zum einen sehen wir, er ist nicht aus sich selbst, aus eigener Kraft gegangen. Wenn Gott euch sendet, dann sage ihr nicht, ihr seid ausgesandt von der Bibelschule Brake oder der Deutschen Missionsgesellschaft, sondern das, was das Wichtige hier bei Paulus ist, er ist Apostel Jesu Christi. Er ist von ihm aus ausgesandt. Er geht in seinem Auftrag heraus. Darüber hinaus ist es auch so, dass er dadurch sagt, ich tue das aus der Kraft dessen, der mich sendet. Denn Apostolos war derjenige, der als Beauftragter eines Gremiums ausgesandt worden ist. Der Hohe Rat beispielsweise. Der Hohe Rat in Jerusalem hatte sich zusammengesetzt und irgendein Urteil gefällt. Und dann sind die nicht selbst hingelaufen und haben das Urteil ausgeführt, sondern die haben einen Apostolos gehabt. Dem haben sie gesagt, so und so ist das, das haben wir beschlossen, jetzt geh raus und erzähl das den Leuten. Und genau das ist das, was der Paulus sagt. Er sagt, ich bin von Jesus Christus gesandt, um den Menschen den Beschluss Gottes mitzuteilen. Das steht hier in dem Apostolos mit darin. Er sagt es auch, dass er es nicht aus seinem eigenen Willen tut, sondern wir lesen ja hier aus dem Willen Gottes. Durch den Willen Gottes bin ich das. Er hat sich nicht überlegt zur Berufsberatung, was werde ich nun, ich kann gut reden, ich habe eine theologische Ausbildung, also werde ich Apostel Jesu. Sondern er weist darauf hin, ich bin berufen durch Gott. Und das ist auch etwas Wichtiges, egal an welcher Stelle wir heute stehen, dass wir wissen, der Platz, an dem wir sind, sei es als Entwicklungsingenieur in einer Autofirma, sei es als Lastwagenfahrer bei einer Baufirma, sei es als Lehrer in der Schule, als Politiker in Berlin oder sonst irgendwas, dass wir wissen, dieser Platz, den wir haben, ist von Gott. Oder natürlich als Missionar an irgendeiner Stelle. Und jeder Beruf, auch den ihr habt, soll eine Berufung Gottes sein. Nicht nur ein Job, den man mal halt tut, weil man nichts Besseres wusste. Also ich erinnere mich daran, eine junge Frau, die ich vor einiger Zeit getroffen habe, die hatte in einem Finanzamt gearbeitet. Mag ja ganz gut sein, wahrscheinlich auch ein sicherer Job, Steuern gibt es immer, nicht?
Und die habe ich dann gefragt, ja, bist du dir sicher, dass auch der Finanzamt deinen Platz? Und da sagt sie, also eigentlich nicht. Also, ja, warum bist du zum Finanzamt denn gegangen? Ja, also als ich mit der Schule fertig war, da hatte ich eine Freundin und deren Vater arbeitet im Finanzamt und die ist dann auch dahin gegangen. Und dann habe ich einfach eine Bewerbung geschrieben und die haben mich angenommen. Und jetzt war sie seit 10 Jahren im Finanzamt. Und wenn wir so unser Leben vertun, dann ist es vertun. Ich meine, es ist nicht schlecht, beim Finanzamt zu arbeiten, aber es ist gut, das Leben mit Gott zu planen. Und wenn Gott sagt, ja, du bist jetzt der Steuereinnehmer, also ich rede ja nicht von den Zöllnern, nicht von Zöllner und Sünder und sowas, aber du bist jetzt der Steuereinnehmer, dann können wir auch da als Christen eine Leuchte sein beim Steuereinnehmen und beim Sprechen mit den Leuten, nicht? Können wir auch da sein. Aber wir müssen uns sicher sein, dass es von Gott ist, durch den Willen Gottes, wie er hier schreibt. Den Heiligen zu Ephesus, wir könnten uns Gedanken darüber machen, dass wir Heilige sind. Eben, ich meine, wenn ihr mit einem Katholiken sprecht, müsst ihr nicht unbedingt sagen, ich bin ein Heiliger. Denn die werden dann komisch gucken und die meinen, ihr seid ein bisschen überdreht. Weil heilig heißt für die, dass ihr irgendwie schon mit einem heiligen Kranz um den Kopf sein müsst. Ihr müsst mindestens auch tot sein, weil heilig kann man ja erst werden, wenn man gestorben ist. Und dann müsst ihr mindestens ein paar Leute gesund gemacht haben und irgendwie ein paar Klöster gegründet oder so etwas, sonst geht das nicht. Aber nach der Bibel ist das natürlich anders. Hier sind plötzlich nur Heilige. Wenn wir in Epheserbrief reinsehen und dann noch sehen, wie Paulus sie ermahnen muss, dann müssen wir sagen, also diese Heiligen, die hatten es aber ganz hausdick hinter den Ohren. Also was das für Leute gewesen waren, diese Heiligen, die waren nicht unbedingt so, wie wir sie in den Geschichten über die Heiligen der Bibel lesen. Nun, dann sehen wir auch weiter hier, dass er die Gläubigen ermahnt, er warnt sie mit Gnade und Friede. Auch das sind noch zwei schöne Sachen. Frieden habe ich euch ja schon einmal erwähnt. Frieden ist dieser Friede eben, der den Gott umfasst, also der Shalom, dieser hebräische Friede, der uns all das gibt, was wir brauchen, habe ich euch schon mal erwähnt, also das ist derjenige, der wünscht Friede. Gnade, Charis, sind ja die Gnadengaben Gottes, das heißt, er dankt ja, er wünscht ihnen das, was sie durch Erlösung haben, dass sie das vor Augen haben. Gott gibt euch Gnade. Gnade bedeutet aber darüber hinaus eben auch noch die Gnadengaben, die Gott immer wieder den Menschen zuteil werden lässt. Das heißt, das, was sie zu essen bekommen, das, was sie an Gnadengaben, wie die Gaben des Heiligen Geistes sind, Gnadengaben, Charismata, von Charis ebenfalls. Diejenigen wünscht er ihnen. Er wünscht ihnen natürlich auch die Dankbarkeit dafür, dass die Perspektive gewinnen. Das, was ich da täglich bekomme, habe ich von Gott bekommen. Das sind seine einleitenden Wünsche, die er hier der Gemeinde weitergibt. Er verbindet damit gleichzeitig zwei Wünsche, die typisch gewesen sind. Denn die Griechen, die haben sich meistens Charis, Gnade gewünscht. Das gehörte irgendwie so dazu. Und die Juden, wenn die sich begrüßt haben, die haben nicht guten Tag gesagt, und die haben gesagt, Shalom, eben als Gruß. Aber bei Paulus ist das natürlich mehr als einfach nur so eine Redefloskel, sondern er meinte es wirklich. Und da sehen wir ja nachher, wie er es auch ausführt. Denn er zeigt ihnen sofort, was für ein Gnadengeschenk sie bekommen haben. Gestern denkt die Predigt daran, ewiges Leben, Angeld der ewigen Seligkeit und so weiter und so weiter. Also da merken wir, das ist ja auch gefüllt bei ihm. Aber er verbindet das, er knüpft an in der Zeit, wo die Menschen leben, nimmt einen Begriff, den sie kennen und füllt ihn ganz neu. Etwas, was wir durchaus auch machen können. Wir müssen nicht immer mit der Sprache vor 200 Jahren umhergehen, sondern wir können durchaus auch neue Sprache und neue Anknüpfungspunkte benutzen. Aber das, was wir sagen wollen, das muss eindeutig klar dabei sein. Das ist es bei Paulus. Damit will ich euch entlassen in eure wohlverdiente Pause und Ruhe bis zum Mittagessen, 12.15 Uhr. Morgen geht es weiter. Wir werden ein bisschen weiter lesen. Das sind wir im 2. Kapitel. Die Verse habe ich jetzt nicht genau im Kopf, aber ich werde sie euch morgen früh nennen, wenn ihr schon lesen wollt, ein bisschen weiter. 2. Kapitel, die ersten Verse werden wir uns anschauen und noch ein bisschen darüber hören, wie eben Paulus, wer den Brief geschrieben hat, wohin er ihn geschrieben hat und so weiter. Lasst mich ein kurzes Gebet sprechen und dann werde ich euch laufen lassen.